Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Geht ihr mal lieber alleine was trinken? Ich habe Angst vor Corona. Diesen Satz hat Redakteur Thomas bei uns aus dem Team gesagt bekommen von einem Freund. Und der zeigt eigentlich ganz gut, was jetzt gerade bei uns in Deutschland passiert. Grüßt euch an diesem Mittwoch zum Update-Podcast. Der ist angeschlagen, dieser Freund, und hat eben Angst, hier in Deutschland sich zu infizieren mit dem neuartigen Coronavirus. Es ist weiterhin natürlich ziemlich unwahrscheinlich, dass man sich ansteckt, aber die Zahl der Infizierten steigt nun mal. Die Bundesregierung spricht von einer neuen herausfordernden Lage.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen.
Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute gesagt. Das beste Mittel ist natürlich Hände waschen, richtig niesen und Abstand halten zu Menschen, die krank sind. Und das beste Mittel gegen Panik ist Aufklärung. Wir klären heute alles Wissenswerte zum neuartigen Coronavirus zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts hier kurz nach 8. Außerdem reden wir an diesem Aschermittwoch noch über die CDU und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort hat man nämlich den Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch gekippt. Die Hilfe zum Suizid darf nicht verboten werden in Deutschland. Das ist das Ergebnis. Ja, was bedeutet das jetzt?
Es darf weiterhin so sein, dass zum Beispiel ein Arzt sagt, überleg es dir nochmal. Aber in letzter Konsequenz darf jetzt nach dem Urteil heute der Staat eben einem Menschen, der sich suizidieren will, es eben nicht mehr verbieten. Und das ist tatsächlich bemerkenswert.
Felix Hütten ist das, Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung. Er ordnet uns das Urteil heute ein. Der Update-Podcast hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir müssen über das neuartige Coronavirus reden. Es gibt neue Fälle in Deutschland und viele fragen sich,
was soll ich jetzt tun? Zu Hause bleiben? Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist.
Diese Frau aus dem Kreis Heinsberg ist nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Seit gestern Abend gibt es den ersten Fall in NRW. Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg in der Nähe von Aachen hat sich das Virus eingefangen. Mathis Dirkes ist bei uns aus unserer Nachrichtenredaktion. Was wissen wir mittlerweile über diesen Patienten?
Ja, das Wichtigste erstmal, es geht ihm offenbar nicht schlechter als gestern Abend. Er liegt in der Uniklinik in Düsseldorf weiter mit einer schweren Lungenentzündung. Er wird auch weiter beatmet. Aber der Klinikdirektor hat heute gesagt, dass es bei ihm tendenziell in eine positive Richtung geht.
Und er ist nicht der einzige Patient in NRW. Seine Frau hat sich anscheinend auch angesteckt, ne?
Ja, auch das ist heute bekannt geworden. Sie wird jetzt auch in der Uniklinik Düsseldorf behandelt. Auch sie hat eine Lungenentzündung und auch Fieber. Aber ihr geht es insgesamt wohl deutlich besser als ihrem Mann. Und dieses Ehepaar hat auch noch zwei Kinder. Und ja, die sind bis jetzt auch fit.
Könnte es denn sein, dass sich bei den beiden noch andere angesteckt haben?
Ja, das ist jetzt wirklich die ganz große Frage. Also der Mann war in den letzten zwei Wochen zweimal schon in der Kölner Uniklinik, um sich untersuchen zu lassen. Das heißt, als noch gar nicht klar war, was er überhaupt hat. Mhm. Und ein Sprecher des Gesundheitsamtes aus Köln hat heute gesagt, dass er da möglicherweise eine Mitarbeiterin der Klinik angesteckt hat.
Die Mitarbeiterin hat relativ unspezifische Symptome, die aber auch mit dieser Coronavirus-Erkrankung einhergehen können. Wir haben aber ganz viele andere Viren und Bakterien, die auch diese Beschwerden wie Durchfall und Husten hervorrufen können. Das ist so.
Ja, andere Mitarbeiter und Patienten aus der Klinik werden jetzt auch untersucht, genauso wie andere Menschen, mit denen dieses Ehepaar zu tun hatte in den letzten Wochen, soweit man die findet, weil die offensichtlich mit sehr vielen Leuten zu tun hatten. Man weiß auf jeden Fall, dass noch Kinder untersucht werden müssen. Die Frau arbeitet nämlich als Kindergärtnerin. Ja, und daneben versuchen die Experten natürlich auch herauszufinden, wie sich der Mann und die Frau aus dem Kreis Heinsberg überhaupt ursprünglich angesteckt haben, weil das weiß man bisher noch nicht.
Mhm. Auch in Baden-Württemberg sind ja heute neue Coronavirus-Fälle dazugekommen. Wie ist da der aktuelle Stand?
In Baden-Württemberg gibt es jetzt noch zwei weitere Patienten in Tübingen. Die haben auch mit dem ersten Fall in Baden-Württemberg gestern zu tun, also mit dem 25-Jährigen, der das Virus wahrscheinlich aus einem Italienaufenthalt mitgebracht hat. Und jetzt sind heute auch seine Freundin und deren Vater infiziert. Der Vater übrigens selbst Oberarzt in der Uniklinik Tübingen. Mhm. Das heißt, da werden jetzt auch wieder Kollegen und andere Mitarbeiter untersucht. Also da hat sich auch so eine Kette ausgelöst.
Wird analysiert auf jeden Fall. Heute hat sich auch die Bundesregierung zu den neuen Fällen geäußert. Was sagt die?
Die Bundesregierung spricht von einer neuen Lage, von einer neuen Situation und Herausforderung. Also einmal wegen der Fälle in NRW, in Baden-Württemberg und auch den mittlerweile ziemlich vielen Fällen in Italien. Es gibt jetzt eine Expertengruppe, die sich regelmäßig treffen soll, hat sich heute auch schon getroffen. Und das zuständige Robert-Koch-Institut, das will jetzt alle zwei Tage aktuell über das Coronavirus und ja, die Gefährlichkeit informieren. Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der hat heute nochmal gesagt, dass man gut vorbereitet ist in Deutschland.
Wir würden mal sagen, dass es kaum ein Gesundheitswesen gibt, welt- oder europaweit, was so gut vorbereitet ist auf solche Dinge wie das Deutsche. Es gibt kaum ein Land mit so viel, mit seiner dichten Versorgung im Krankheitsfall wie unser Land.
Nicht nur die Bundesregierung hat sich heute mit dem Coronavirus befasst, auch bei der EU war das Thema. Die Gesundheitskommissarin hat nochmal gesagt, dass sich alle Länder in Europa, auch die, die bisher nicht so viel mit dem Coronavirus zu tun hatten, auf einen größeren Ausbruch zumindest vorbereiten sollten.
Also das ist dann doch nochmal relativ gut zu hören bei der ganzen Hysterie, die es natürlich um dieses Thema gibt. Mathis Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion war das mit dem letzten Stand in Sachen Coronavirus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Meine Damen und Herren, die Entscheidung in dem vorliegenden Verfahren, das wird niemanden in diesem Raum überraschen, ist uns nicht leicht gefallen.
Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, er macht klar, dass dieses Thema emotional und umstritten ist. Jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben bei uns in Deutschland und deswegen darf man dem Menschen auch die Freiheit nicht nehmen. Es darf da keine Einschränkung geben, so urteilt das Bundesverfassungsgericht. In Deutschland darf es deswegen auch kein Verbot gegen geschäftsmäßige Hilfe beim Suizid geben, denn
es macht es dem Einzelnen faktisch weitgehend unmöglich, Suizidhilfe zu erhalten.
Anlass für dieses Verfahren war § 217 Strafgesetzbuch, der seit 2015 die geschäftsmäßige Hilfe eben beim Suizid verbietet. Dagegen hatten Kranke, Ärzte und Sterbehelfer geklagt und jetzt eben Recht bekommen vor dem Bundesverfassungsgericht. Sprechen wir drüber mit Felix Hütten, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Felix, das Bundesverfassungsgericht sagt ja in dem Urteil, die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, die darf nicht mehr verboten sein. Was heißt das eigentlich genau, dieses geschäftsmäßig?
Geschäftsmäßig bedeutet eine Tätigkeit und im Gesetz ist es eben auf Wiederholung definiert, also beispielsweise ein Arzt oder eine Ärztin, die einem Patienten, der einen Suizid begehen will, eben zum Beispiel ein Medikament auf den Nachttisch stellt und dann sagt, hier, bitteschön, und jetzt gehe ich wieder, dann wäre das ein assistierter Suizid und da dieser Arzt ja in der Regel immer diese Wiederholungstätigkeit sozusagen ausführt, also immer wieder das machen würde, wäre das eine geschäftsmäßige Handlung und das stand eben in deutlicher Kritik, weil es im Gesetz eben formuliert war, dass zum Beispiel Angehörige nicht geschäftsmäßig handeln und damit eben straffrei ausgehen würden. Und dann haben eben viele Leute gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, denn wenn irgendjemand tatsächlich einem Menschen helfen sollte beim Suizid, dann sollten das ja Ärzte tun und nicht irgendwelche Laien.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man nicht den Druck abladen. Wie begründet das Gericht das Urteil?
Also das Gericht hat jetzt heute gesagt, dass jeder Mensch im Prinzip ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Das ist ja auch im Grundgesetz so formuliert. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung, das gilt eben auch für die Freiheit zum Tod. Also die Freiheit zum Tod ist eben eine Freiheit, die der Staat nicht nehmen darf, sondern im Gegenteil. Das Gericht sagt jetzt, laut Gesetz muss jeder Mensch eben auch über seinen Tod selbst entscheiden dürfen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Umstimmungsversuche geben darf. Es darf weiterhin so sein, dass zum Beispiel ein Arzt sagt, überlegt es dir nochmal. Aber in letzter Konsequenz darf jetzt nach dem Urteil heute der Staat eben einem Menschen, der sich suizidieren will, das eben nicht mehr verbieten. Und das ist tatsächlich bemerkenswert und zwar vor allem deswegen, weil in der Urteilsbegründung auch nochmal formuliert ist, dass es nicht nur für todkranke oder von Schmerzen gequälte Patienten gilt, sondern im Prinzip eigentlich für jeden Menschen. Also der Wortlaut heißt, es besteht in jeder Phase der menschlichen Existenz dieses Recht. Also theoretisch könnte das sozusagen auch für Leute gelten, die sich nicht aus körperlichen Schmerzen suizidieren wollen, sondern zum Beispiel auch aus psychischen.
Mhm. Da geht natürlich wahrscheinlich dann so ein bisschen die Kritik los, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, die Kritik ist ja sehr laut, war jetzt heute schon auch deutlich zu hören seitens zum Beispiel der Palliativmediziner, die eben sagen, dass sie Sorgen haben davor, dass der assistierte Suizid jetzt eben zur Therapieoption wird. Das ist ja in der Medizin immer so ein Begriff. Das heißt also, dass Patienten eben zum Beispiel eine Behandlung ablehnen und sagen, sie möchten eben einen assistierten Suizid bekommen. Und das ist natürlich für viele Ärztinnen und Ärzte, naja, wie soll ich sagen, also entspricht nicht deren Berufsbild so.
Wie will man denn verhindern, dass daraus ein Geschäft wird? Ich meine, jetzt hat man dieses Gesetz, dieses Verbot erstmal gekippt, auch wenn geschäftsmäßig anders zu lesen ist in dem ganzen Zusammenhang, nämlich mehr als einmal. Aber trotzdem kann ja, ich sag mal jetzt, Sterbehilfevereine könnten ja theoretisch oder Ärzte könnten jetzt auch hingehen und damit aktiv werben.
Also man muss dazu ganz klar sagen, erstens hat ja das Gericht heute nochmal ganz deutlich gesagt, dass der Gesetzgeber durchaus Möglichkeiten hat, hier einzugreifen. Also ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt ein Arzt herkommt und Spritze gibt, zack, tot, Patient erledigt, nächster. Also so wird es nicht sein, sondern der Gesetzgeber wird sehr wahrscheinlich sehr hohe Hürden in dem neuen Gesetz formulieren. Diskutiert wird da zum Beispiel sowas wie eine Beratungsverpflichtung, wie wir sie ja auch von Schwangerschaftsabbrüchen kennen, oder auch sowas wie eine Wartepflicht, also dass man, wenn man diesen Wunsch formuliert, sich suizidieren zu wollen, dass man dann eben eine gewisse Zeit abwarten muss. Die Vereine, die jetzt sehr wahrscheinlich bald auch in die Öffentlichkeit treten, die könnten einer Prüfung unterlegt werden. Also all solche Dinge wird wahrscheinlich ein neues Gesetz mit sich bringen. Insofern ist es eben nicht so, dass wir jetzt auf einmal einen riesen Anstieg an assistierten Suiziden in Deutschland sehen werden. Das halte ich ehrlich gesagt eher für eine Panikmache.
Felix, wie bewertest du denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute?
Also natürlich ist es in einer gewissen Weise ein Tabubruch dahingehend, dass jetzt natürlich die Option des assistierten Suizids so ein bisschen an jeden näher rückt. Aber man muss eben auch daran denken, dass wir in Deutschland ja ungefähr 10.000 Einzelsuizide haben und manche reden ja auch von sogenannten Brutalsuiziden. Also ein Beispiel wäre jemand, der sich vor einen Zug schmeißt. Also meine persönliche Hoffnung wäre schon, dass diese Zahl etwas sinken kann und dass sich eben Menschen, die diesen Wunsch haben, sich in ärztliche Behandlung geben und wenn, dann gehören sie ja dahin.
Sagt Felix Hütten, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Menschen haben also bei uns in Deutschland das Recht, nicht mehr leben zu wollen und damit auch nicht alleingelassen zu werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Liste ist wirklich sehr lang. Herzblatt, der Bachelor, Match Factor, Adam sucht Eva, Kiss Bang, Love, alles Dating-Shows. Love is Blind ist eine neue Dating-Show, die jetzt da mit dazukommt und die auch sehr erfolgreich ist. Netflix hat ja jetzt eine Top-10-Liste der meistgestreamten Serien eingeführt und Liebe macht blind ist aktuell ganz vorne mit dabei, heute auf Platz 2. Anlass für uns mal genauer darüber zu sprechen, warum uns Dating-Shows eigentlich so faszinieren. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich das Thema für uns genauer angeschaut. Ilka, eigentlich müsste man ja denken, nicht noch eine austauschbare Dating-Show. Macht Love is Blind denn irgendwas anders als andere Dating-Shows?
Also aus meiner Sicht ist das eher so eine Mixtur aus Sachen, die es schon gibt. So ein kleines bisschen Herzblatt, bisschen First Date, auch ein bisschen Bachelor oder Bachelorette. Mhm. So, Achtung, jetzt kommt einmal hier die volle Ladung Kitsch. Das ist ein Ausschnitt aus Folge 1.
When I heard about this experiment, I knew it was for me. It was the opposite of what modern dating has become.
There's so many dating apps, and most of them are based off of your physical appearance.
It's not all about physical attraction in the long run. It's who's holding your hand, you know, on your deathbed.
Whoa. Ja, heavy, ne? Also, Konzept ist, da trifft eine Gruppe Männer und Frauen aufeinander. Die werden, also eine Frau und ein Mann, in so Speed-Dating-Räume gesteckt. Mhm. Die können sich aber nicht sehen. Also, sie sprechen hinter so einer blau verfärbten Wand miteinander. Und wenn die sich gut finden, dann muss einer von den beiden einen Antrag machen. Mhm. Und dann ist alles organisiert. Also hier Treffen mit der Familie und sogar die Hochzeit. So, und dann müssen sie eben noch entscheiden, ob sie dann wirklich auch heiraten wollen.
Korrigiere mich gerne, aber so wahnsinnig fortschrittlich ist es eigentlich nicht, oder? Warum ziehen wir uns dann oder warum gibt es so viele Leute, die sich diese Sendung dann reinziehen, wenn es immer das gleiche Muster ist?
Da gibt es verschiedene Motive, die da in der Forschung über solche Dating-Shows unterschieden werden. Es ist Unmittelbarkeit, Intimität und die Suche nach einer Handlungsanweisung. Das heißt, einerseits ist das so ein bisschen dieser Big Brother-Effekt. Du kannst anderen in Situationen zugucken, in denen du sonst eigentlich nicht dabei sein darfst. Andererseits suchen die Zuschauer, Zuschauerinnen nach so einer Art Fahrplan für das eigene Dating, sagt Medienwissenschaftlerin Claudia Töpper. Die forscht zu Reality-TV.
Also wie verhalte ich mich richtig in der Liebe oder in ein paar Beziehungen? Wie flirte ich richtig? Wie ziehe ich mich richtig an? Wie drücke ich Emotionen glaubwürdig aus? Und das wiederum erzeugt ein paradoxes Emotionsrepertoire, ne? Weil Liebe soll eigentlich keine Regeln kennen und frei und authentisch sein. Aber es gibt, glaube ich, ein starkes Bedürfnis und den Wunsch nach Beherrschbarkeit und Kontrolle.
Heißt, das Narrativ ist so ein bisschen die freie Liebe, alles passiert ohne Fahrplan, Liebe auf den ersten Blick und so weiter und so fort. Und weil aber eigentlich niemand rafft, wie das gehen soll, da gucken wir eben sicherheitshalber mal schnell, was andere machen und wie.
Die Liebe ist zu komplex, deswegen müssen wir gucken, wie man damit umgeht. Genau. Also es gibt jetzt noch ein anderes Genre in diesen Dating-Shows, also Subgenre würde ich fast schon sagen. Da geht's eigentlich nur um nackte Haut. Adam und Eva, Naked Attraction, was ist mit denen?
Ja, die sind so eine Art Gegenströmung. Medienwissenschaftlerin Claudia Töpper sieht da auch so zwei verschiedene Kategorien an Shows. Also da sind dann einmal diese Blind-Dating-Shows, bei denen das Konzept ist, du sollst dich nur über den Charakter verlieben und nur die inneren Werte zählen. Mhm. Und dann die Shows, bei denen die Leute eigentlich alle direkt blank ziehen oder es auf eine andere Art hauptsächlich um die Optik geht. Beides gibt's schon länger.
Ich würde sagen, dass das wellenförmige Entwicklungen sind, die eben auch darauf verweisen, dass dieses Emotionsrepertoire dessen, dass Liebe frei sein soll und gleichzeitig aber doch mit dem Äußeren verbunden ist, dass das ziemlich ungeklärtes Emotionsrepertoire ist.
heißt, wir sind lost emotional. Also die Liebe soll frei sein oder ist sie körperlich? Und das fasziniert uns eben, dieser Zwiespalt. Mhm. Und aus der Neurowissenschaft, da kommt noch ein anderer spannender Aspekt dazu. Und zwar, egal welche Dating-Sendung es ist, im Kopf, da spielt man immer durch, was, wenn ich das wäre? Neurowissenschaftler Henning Beck spricht davon Theory of Mind.
Menschliche Gehirne sind sehr gut darin, sich in andere Situationen, in andere Personen hineinzuversetzen. Und gerade jetzt bei so einer Dating-Show, dann würdest du dir auch überlegen, wie würde ich da reagieren? Du simulierst quasi das, was andere dort tun, selber ein bisschen mit. Und deswegen sind solche sozialen Sendungen, möchte ich mal im Allgemeinen nennen, durchaus erfolgreich.
Ja, aber man selber sitzt natürlich gemütlich vorm Fernseher mit mehr Wissen als die Kandidatinnen und Kandidaten. Man weiß ja zum Beispiel auch bei Love is Blind, wie die aussehen. Mhm. Und dann kann man schön urteilen über deren Verhalten und mal eben schnell abgleichen, dass man das ganz bestimmt selber besser machen würde.
Und ist im nächsten Moment dann auch wieder raus, wenn es zu schlimm wird dort. Dating-Shows faszinieren viele Menschen, so ist es. So wie eine neue Serie bei Netflix. Love is Blind heißt die. Warum das so ist, warum es diese Faszination gibt, hat uns Ilka Knigge erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das, was da gerade passiert bei der CDU, das ist eigentlich ein parteiinterner Wahlkampf. Laschet, Spahn gegen Merz und dann ist da ja auch noch Norbert Röttgen. Wenn man aber mal genau hinhört, dann merkt man da was ganz Besonderes.
Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen,
sagt Armin Laschet.
Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung,
sagt Friedrich Merz. Beim Team Laschet-Spahn geht es also um den Kompromiss. Zusammenführen, die Integration, das klingt alles ganz weich und besonnen. Merz ist da schon deutlicher bei seiner Wortwahl, spitzt die Themen zu und polarisiert auch mit dem, was er sagt. Was kommt besser an? Wann interessieren wir uns eher für Politik? Wenn da ein starker Charakter ist, der ordentlich auf den Tisch haut, oder wenn wir ein vermeintlich ruhiges Team haben, das die Themen eben analytisch angeht? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist dieser Frage mal nachgegangen.
Ich bedauere, dass nicht alle Kandidaten sich diesem Teamgedanken anschließen konnten.
Obwohl es eigentlich eine CDU-Angelegenheit ist, sind die Sätze auch extern fast schon Folklore.
Weißt du schon von wem?
Wer es gesagt hat? Ich glaube, das war der Laschet.
Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Jens Spahn.
Wir müssen mehr denn je zusammenstehen.
Sagt dann Spahn und Brücken bauen und so. Und dann gibt's da den, der es nicht so hat mit dem Brücken bauen.
Im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen.
Friedrich Merz bekommt momentan viel Aufmerksamkeit. Auch weil er polarisiert.
Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung.
Kontinuität oder Aufbruch? Das ist eine Alternative. Aber es gibt mindestens noch eine zweite, auf einer anderen Ebene.
Merz würde ich auf jeden Fall eher sagen, polarisiert.
Und Laschet meinte, es ginge um Zusammenhalt versus Auseinanderdriften.
Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater und Autor.
Und es steht 1-0 für Laschet, weil er mit der Einbindung von Spahn nun eben beide Flügel der Partei abdeckt. Er tut das, was eine Volkspartei tun muss, nämlich unterschiedliche Strömungen zu integrieren.
Die Kandidaten sind sich ja in vielem einig. Sie wollen die CDU zu alter Stärke führen. Sie wollen Profil und vor allem die Mitte zurückgewinnen. Und ganz wichtig, die AfD klein halten. Die Frage ist nur, auf welche Weise?
Ja, die beiden haben unterschiedliche Kommunikationsstile. Das ist, glaube ich, schon sehr deutlich geworden. Also Merz, der Polarisierer, Laschet eher der Versöhner, könnte man sagen.
Und Spahn natürlich auch.
Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Positionen und Generationen.
Zunächst mal ist das natürlich mit dem Polarisieren gut, um Aufmerksamkeit zu wecken.
Und ich glaube, dass es eher der CDU gut tut, wenn sie Charakterpersönlichkeiten haben, die auch ein bisschen konträr zueinander sind.
Wer polarisiert, der mobilisiert.
Und gerade in einer Welt, die immer mehr der Logik der sozialen Medien folgt.
Und da sind eben Emotionalität, Polarität, Zuspitzung die zentralen Werte und Faktoren, um Diskurs zu organisieren.
Genau dieser Stil könnte Merz im ersten Schritt helfen.
Das ist halt der Merz. Also das ist der Merz, der ist rhetorisch total fit und der weiß geschickt, schwierigen Fragen aus dem Weg zu gehen, dabei aber klug zu wirken. Und das zieht leider total. Weil der wird Punkte machen, indem er einfach so ein bisschen mit der Faust auf den Tisch haut. Und scheinbar ist es das, was zurzeit viele denken, was es braucht, warum auch immer.
Aber irgendwann ist auch wieder aufeinander zugehen gefragt. Und unabhängig vom Kampf um den Parteivorsitz stellt sich die Frage, ob die CDU ob das Land noch mehr braucht von diesem Polarisieren.
Merz polarisiert und er spitzt zu. Er schafft im Grunde nicht diesen Ausgleich. Und das kann man auch noch mal ganz gut daran sehen, wie er versucht, in dieser zentralen Frage über den Umgang mit der AfD, wie er da agiert. Man könne schon im Grunde wie die AfD reden, um die AfD zu halbieren.
Politisch ist es die Frage, ob die CDU sich weiter in den rechtskonservativen Bereich öffnen soll. Kommunikativ ist es die Frage, wie wir in der politischen Debatte miteinander umgehen.
Wir sehen ja auch, dass sich Diskursteilnehmer immer stärker eigentlich gegenseitig delegitimieren, statt noch auf ihre Argumente einzugehen.
Im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen.
Ich finde eigentlich nicht, dass es ein Wettkampf sein sollte, sondern ein Beieinanderstehen irgendwie und gemeinsames Kämpfen. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass das so rüberkommt.
Ja, wir brauchen eigentlich eine neue Würdigung des Kompromisses.
Lieber draufhauen oder lieber zuhören? Starkes Ich oder starkes Wir? Die CDU wählt nicht nur Kandidaten, sondern stimmt auch über einen politischen Stil ab.
Wir sehen zum Beispiel in den USA gerade, dass Bernie Sanders mit dem Slogan Not Me, Us Kampagne macht. Und damit geht er einen direkten Konflikt mit Donald Trump ein und mit seiner Ego-Politik, aber sendet gleichzeitig das Signal an die Gesellschaft, ich stehe für mehr Zusammenhalt, für das Wir und nicht für das Ich. Also Zuspitzung ist durchaus möglich und auch wünschenswert, denke ich, in der Politik, aber sie muss nicht unbedingt auch immer gleich eine Polarisierung bedeuten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spannende Frage an dieser Stelle. Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Banken? Banken wie diese?
This is the future of bank.
Wir kämpfen alle mit harten Bandagen. Wir haben alle Grenzen überschritten.
Macht ihr was Illegales?
Sonst macht ihr mal nicht in dein Asiatenhäuschen.
Angst und Panik lassen dann immer die falsche Entscheidung treffen.
Szenen aus der Serie Bad Banks und nicht aus einem Werbevideo der Commerzbank. Die feiert wiederum heute ihren 150. Geburtstag und deren Video klingt so.
Und gerade weil uns immer wieder gesagt wurde, dass wir unser 150-jähriges Jubiläum nie erleben werden,
wie bitte?
Freuen wir uns umso mehr auf die nächsten 150 Jahre.
Für eine Bank, die schon zweimal gerettet worden ist vom Staat in der Vergangenheit, einmal 1932 und einmal 2008. Klingt das doch ziemlich selbstbewusst, oder Viktor?
Ja, das klingt schon selbstbewusst. In Wahrheit muss man aber sagen, hier an der Börse stapelt die Bank eher tief, was ihre Gewinnziele angeht. Da lautet die Messlatte eher so, naja, die Latte lieber ein bisschen tiefer hängen, dann springt man auch leichter drüber. Also in Wahrheit ist da mit breiter Brust nicht so viel angesagt.
Das sagt Viktor Goitka, er ist Wirtschaftsjournalist und für uns im ARD-Börsenstudio in Frankfurt am Main. Viktor, was glaubst du, wird es in Zukunft eine Bank wie die Commerzbank noch geben in den nächsten 150 Jahren?
Ja, Thilo, da hast du mir jetzt eine dicke Glaskugel auf den Tisch gestellt. Also ich glaube, es gibt schon viele, die sagen, es wird bald zumindest weniger Banken geben. Denn wir haben einfach zu viele in Deutschland. Um mal genau zu sein, es sind knapp 2000. Und da rede ich jetzt nicht von Bankfilialen, sondern ich rede von 2000 Bankunternehmen. Das macht einfach die Preise kaputt für die Banken, weil der Wettbewerb so beinhart ist in Deutschland. Und da sagen auch viele, naja, könnte schon sein, dass in den nächsten Jahren auch bei der Commerzbank bald mal eine ausländische Bank vorbeischaut, die sagt, ach, die Commerzbank, die könnten wir uns vielleicht schnappen und uns die einverleiben.
Aber lass noch mal ganz ursprünglich bei dieser Frage bleiben, nach der Sinnfrage einer Bank. Wer nämlich was finanzieren will, der kann seine Idee auf Crowdfunding-Plattformen ja irgendwie draufpacken und sie anreichern mit Geld, überweisen geht mit PayPal. Wer könnte noch Druck auf Banken ausüben?
Ja, es gibt für alles heute Finanzstartups. Wer Geld anlegen will, der kann das mit Robo-Advisern machen. Es gibt schon Startup-Banken wie N26 in Deutschland oder Starling in Großbritannien, die sammeln massig Kunden momentan ein. Das sind so die kleinen innovativen Schnellboote, die mit vollem Karacho gegen die Bankentanker zufahren. Ja, und dann gibt's auch noch die großen Tech-Konzerne, die wollen auch ins Bankgeschäft rein. Amazon zum Beispiel vergibt schon an manche seiner Händler Kredite und Facebook will mit Libra ja jetzt auch eine Digitalwährung anstoßen. Also da ist eine Menge Konkurrenz.
Wie sieht die Antwort der Banken auf diese Konkurrenz aus?
Ja, die sind natürlich auch nicht blöd. Die versuchen zum einen, solche kleinen Startups einfach zu kaufen oder sich mit ein paar Prozent dran zu beteiligen. Da ist gerade auch die Commerzbank richtig aktiv. Und bei den Tech-Giganten, das ist ganz interessant, da schaltet man bei den Banken so ein bisschen von Konfrontation auf Kooperation. Also Apple hat eine Kreditkarte rausgebracht in den USA, wohlgemerkt zusammen mit Goldman Sachs. Und Google will jetzt ein Konto machen, zusammen mit der Citibank. Also da verändert sich auch was.
Ein Nachteil könnte ja auch sein, wenn es kaum noch Banken gibt, gibt es keine Filialen und kaum Beratung mehr, oder?
Ja, Thilo, da hast du jetzt mein absolutes Lieblingsthema erwischt, denn auf der Bank wird man eigentlich gar nicht beraten, sondern man kriegt was verkauft. Mhm. Wenn ich da jetzt hingehen würde und sagen würde, ich habe zu viel Geld auf der hohen Kante, dann würden die mir wahrscheinlich einen Fonds aus ihrem eigenen Haus verkaufen. Der ist dann auch wahrscheinlich noch ziemlich teuer. Und da sagen Verbraucherschützer immer wieder, das hat mit neutraler Beratung gar nichts zu tun. Also als Privatkunde fände ich das jetzt nicht so schade, wenn mehr Leute zu Honorarberatern, zu Verbraucherzentralen gehen würden und sich unabhängig beraten lassen. Klar, für große Unternehmenskunden, die begleitet werden müssen, für die ist das was anderes.
Die Commerzbank feiert heute 150. Geburtstag und sagt, sie packt noch 150 Jahre drauf. Ob das klappt oder nicht, haben wir diskutiert mit Viktor Goitka.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr vielleicht gemerkt heute, Kolleginnen und Kollegen, sind so ein paar Zentimeterchen von euch weggerückt? Ja, weil da was war. Die Alkoholfahne. Wir dünsten aus am Aschermittwoch, dem Tag, an dem alles vorbei ist, mit Karneval, Fasching oder Fastnacht. Und wir klären, wie man die Fahne wegbekommt. Mit Jörg Lutz, er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt in Essen. Fangen wir mal vorne an. Wie genau entsteht eigentlich so eine Alkoholfahne?
Man konsumiert ja den Alkohol, schluckt den runter, dann kommt er im Magen an. Vom Magen geht er dann so in den Dünndarm über und dann wird er dann resorbiert, geht dann über das Blut zur Lunge, wird dort abgeatmet und kommt dann über Mund und Nase wieder raus. Und das riecht man dann als Fahne. Mhm. Macht sich ja auch die Polizei zunutze, wenn man dann in so ein Röhrchen reinpustet. Dann kann die ziemlich genau den Alkoholgehalt bestimmen zu der Zeit. Zumindest das, was schon mal resorbiert wurde über den Magen und den Darm.
Und ab wie viel Konsum hat man eine Fahne?
Das hat man ja quasi schon nach dem ersten Glas oder so. Mhm. Je mehr man konsumiert, desto stärker ist die Fahne, weil man desto mehr Alkohol dann ins Blut übergeht und abgeatmet wird. Ja.
Das kann aber theoretisch sein, dass ich eine andere Fahne habe als Sie?
Je nachdem, was man trinkt, also zum Beispiel ein Bier, sind viele verschiedene andere Sachen zum Alkohol drin. Das wird dann entsprechend anders abgeatmet und dadurch hat das einen anderen Geruch. Während wenn Sie zum Beispiel Korn oder Wodka trinken, das ist ja bekannt, haben Sie ein ziemlich reines Getränk. Mhm. Da sind wenig Zusatzstoffe drin und deshalb hat man davon quasi keine Fahne. Mhm. Man riecht also in erster Linie nicht den Alkohol, sondern man riecht alles, was da drumherum in dem Getränk mit drin ist.
Was können wir denn dagegen machen, damit es nicht so riecht, damit wir keine Fahne haben, es nicht auffällt oder sie vielleicht sogar verschwindet?
Das ist schwierig, weil das ist ja ein Prozess, der automatisch abläuft. Man sollte sich eine gute Mundhygiene an den Tag legen, also zum Beispiel die Zähne putzen, das bringt schon ein bisschen was, wird aber, wie wir jetzt gehört haben, in erster Linie über die Lunge abgeatmet. Mhm. Zusätzlich wird es aber auch ein bisschen über die Haut abgegeben, also vorher mal duschen wäre mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man zum Beispiel am nächsten Tag ins Büro geht. Mhm. Man kann auch ziemlich deftig was essen, was mit Eiern, Wurst zum Beispiel, das verhindert so ein bisschen die weitere Aufnahme vom Magen-Darm ins Blut und dadurch ist der Geruch dann nicht so stark.
Wenn das in der Lunge entsteht, kann man das dann irgendwie anders beeinflussen noch? Ich sag mal, wenn man irgendwie mit so Lutschpastillen oder irgendwie so oder mit Pfefferminz?
Ja, das könnte man auch positiv beeinflussen, weil das Pfefferminz ja selber noch ein Geruch entsteht, der natürlich dann diesen Geruch von dem Abgeatmeten übertüncht so ein bisschen. Das könnte man noch machen, ja.
Oder halt einfach keinen Alkohol trinken, ne?
Das ist auch möglich, ja. Oder möglichst wenig Alkohol trinken oder den Alkohol möglichst früh am Morgen trinken und dann ist er bis zum nächsten Tag wieder abgebaut. Wenn man Auto fährt, sowieso besser. Deshalb ist aber meist genau andersrum im Leben, ja.
Ja, das sagt Jörg Lutz, HNO-Arzt aus Essen, der übrigens selbst keinen Alkohol trinkt. Heute haben wir darüber gesprochen, am Aschermittwoch, an einem Tag nach Karneval, nach Fasching, nach Fastnacht, wie man eigentlich die Alkoholfahne wegbekommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.